Viertens. Verschiedene Existenzformen der relativen Arbeiterüberbevölkerung. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Die relative Arbeiterüberbevölkerung existiert in allen möglichen Schattierungen. Jeder Arbeiter gehört ihr an während der Zeit, wo er halb oder gar nicht beschäftigt ist. Abgesehen von den großen, periodisch wiederkehrenden Formen, welche der Phasenwechsel des industriellen Zyklus ihr aufprägt, sodass sie bald akut in den Krisen erscheint, bald chronisch in den Zeiten flauen Geschäfts, besitzt sie fortwährend drei Formen: flüssige, latente und stockende. 1. Fließende Form der Arbeitslosigkeit. Das Ausstoßen von Arbeitskraft in schrumpfenden Branchen und Betrieben sowie von Großbetrieben, die Arbeitskraft abbauen, sowie das Einsaugen von Arbeitskraft in den expandierenden Branchen und Betrieben ruft einen ständigen Wechsel der Arbeit hervor, der durch längere oder kürzere Arbeitslosigkeit unterbrochen ist. Fließende Arbeitslosigkeit ist nur ein Übergangsstadium zu neuer Beschäftigung. In den Zentren der modernen Industrie werden Arbeiter bald ausgestoßen, bald in größerem Umfang wieder eingesaugt, sodass im Großen und Ganzen die Zahl der Beschäftigten zunimmt, wenn auch in stets abnehmendem Verhältnis zur Produktionsleiter. Die Arbeiterüberbevölkerung existiert hier in fließender Form. 2. Latente, das heißt versteckte Arbeitslosigkeit. Das betrifft solche Arbeitsverhältnisse, die direkt in Arbeitslosigkeit münden oder nur Scheinalternativen zur Arbeitslosigkeit bieten, zum Beispiel ältere Arbeiter, die bald entlassen werden, oder Arbeiter in schrumpfenden Branchen und Betrieben. Der Konsum der Arbeitskraft durch das Kapital ist zudem so rasch, dass der Arbeiter von mittlerem Alter sich meist schon mehr oder minder überlebt hat. Er fällt in die Reihen der Überzähligen oder wird von einer höheren auf eine niedrigere Staffel hinabgedrängt. Gerade bei den Arbeitern der großen Industrie stoßen wir auf die kürzeste Lebensdauer. Sobald sich die kapitalistische Produktion der Agrikultur bemächtigt hat, nimmt mit der Akkumulation des hier funktionierenden Kapitals die Nachfrage für die ländliche Arbeiterbevölkerung ab, ohne dass ihr Ausstoßen, wie in der nicht-agrarischen Industrie, durch größere Einsaugung ergänzt wäre. Der Landarbeiter wird daher auf das Minimum des Lohns herabgedrückt und steht mit einem Fuße stets im Sumpf der Verarmung. Heute gibt es viel versteckte Arbeitslosigkeit bei Zeitverträgen, in vielen staatlichen Fortbildungsmaßnahmen, in Gelegenheitsjobs, bei neuer Selbstständigkeit, auf der Flucht vor der Arbeitslosigkeit, in Ehrenämtern und so weiter. 3. Stockende Arbeitslosigkeit bei unregelmäßiger Beschäftigung. Die dritte Kategorie der relativen Arbeiterüberbevölkerung, die stockende, bildet einen Teil der aktiven Arbeiterarmee, aber mit durchaus unregelmäßiger Beschäftigung. Sie bietet so dem Kapital einen unerschöpflichen Behälter verfügbarer Arbeitskraft. Ihre Lebenslage sinkt unter das durchschnittliche Normalniveau der arbeitenden Klasse. Maximum der Arbeitszeit und Minimum des Lohns charakterisieren sie. Wir haben unter der Rubrik der Heimarbeit ihre Hauptgestalt bereits kennengelernt. Heute sind es vor allem Arbeitsverhältnisse in Teilzeit und in Zeitverträgen, die in diese Kategorie gehören. 4. Die ausgegrenzten Armen. Der tiefste Niederschlag der relativen Arbeiterüberbevölkerung endlich behaust die Sphäre der Armut. Abgesehen von Vagabunden, Verbrechern, Prostituierten, kurz dem eigentlichen Lumpenproletariat, besteht diese Gesellschaftsschicht aus drei Kategorien. 1. Arbeitsfähige, 2. Waisen- und Armenkinder, 3. verkommene, verlumpte Arbeitsunfähige. Es sind namentlich Individuen, die an ihrer durch die Teilung der Arbeit verursachten Unbeweglichkeit untergehen, solche, die über das Normalalter eines Arbeiters hinaus leben. Endlich die Opfer der Industrie, verstümmelte, chronisch Kranke, Witwen und so weiter. Die Armutsbevölkerung bildet das Invalidenhaus der aktiven Arbeiterarmee und das tote Gewicht der industriellen Reservearmee. Sie gehört zu den toten Kosten der kapitalistischen Produktion, die das Kapital jedoch großenteils von sich selbst ab- auf die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß. Es gehören nur geringe Kenntnisse über den Zustand unserer heutigen Gesellschaft dazu, um die hier von Marx gegebene Beschreibung der sozialen Zustände Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem speziellen Elend zu ergänzen, das für unsere moderne Zeit typisch ist. Junkies, Alkoholkranke, alleinerziehende junge Mütter und so weiter. Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. Die überall einsetzbare Arbeitskraft wird durch dieselben Ursachen entwickelt wie die Expansionskraft des Kapitals. Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die chronische Arbeiterübervölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Armenschicht in der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer die offizielle Zahl der Armen. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört. Wir sahen im vierten Abschnitt bei der Analyse der Produktion des relativen Mehrwerts innerhalb des kapitalistischen Systems vollziehen sich alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des individuellen Arbeiters. Alle Mittel zur Entwicklung der Produktion schlagen um in Beherrschungs- und Ausbeutungsmittel des Produzenten, verstümmeln den Arbeiter in einen Teilmenschen, entwürdigen ihn zum Anhängsel der Maschine, vernichten mit der Qual seiner Arbeit ihren Inhalt, entfremden ihm die geistigen Potenzen des Arbeitsprozesses im selben Maße, worin letzterem die Wissenschaft als selbstständige Potenz einverleibt wird. Sie verunstalten die Bedingungen, innerhalb deren er arbeitet, unterwerfen ihn während des Arbeitsprozesses der kleinlichst gehässigen Despotie, verwandeln seine Lebenszeit in Arbeitszeit, schleudern Frau und Kind in die Mühle des Kapitals. Aber alle Methoden zur Produktion des Mehrwerts sind zugleich Methoden der Akkumulation und jede Ausdehnung der Akkumulation wird umgekehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt daher, dass im Maße, wie Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung hoch oder niedrig, sich verschlechtern muss. Das Gesetz endlich, welches die relative Arbeiterübervölkerung oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Akkumulation im Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephaistos an den Felsen. Es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Verkommenheit auf dem Gegenpol, das heißt auf Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Anmerkung: Von Tag zu Tag wird es somit klarer, dass die Produktionsverhältnisse, in denen sich die Bourgeoisie bewegt, nicht einen einheitlichen, einfachen Charakter haben, sondern einen widersprüchlichen. Dass in demselben Verhältnis, in denen der Reichtum produziert wird, auch das Elend produziert wird. Dass diese Verhältnisse den bürgerlichen Reichtum nur erzeugen, unter fortgesetzter Vernichtung des Reichtums einzelner Glieder dieser Klasse und unter Schaffung eines stets wachsenden Proletariats. Anmerkung: Dieses allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation ist die Kernaussage von Marx, die seit Erscheinen des Kapitals verfälscht, verharmlost oder bekämpft worden ist. Es sind daher drei grundlegende Erläuterungen nötig. Erstens: Im Marxismus wurde diese These von Marx verflachend Verelendungstheorie genannt. Noch weiter verfälscht wurde aus der Verelendungstheorie eine Verarmungstheorie. Keinesfalls ist jedoch Elend im Sinne von Marx gleich Armut. Er schrieb ausdrücklich in diesem Zusammenhang, Zitat, es folgt daher, dass im Maße, wie Kapital akkumuliert wird, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch oder niedrig, sich verschlechtern muss. Armut ist ein notwendiger Teil des Elends der Lohnarbeiter, der vor allem die aus der regelmäßigen Lohnarbeit Ausgegrenzten trifft. Aber das Elend der Lohnarbeit ist keineswegs beschränkt auf Armut. Zitat, es bedingt eine der Akkumulation von Kapital entsprechende Akkumulation von Elend. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Verkommenheit auf dem Gegenpol, das heißt auf Seite der Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital produziert. Das Elend, das die Lohnarbeit kennzeichnet, erstreckt sich also auf Fremdbestimmtheit und Unfreiheit. Auf das Einkommen, auf die Arbeitsbedingungen, auf die mangelnden Entfaltungsmöglichkeiten und vieles mehr. Aber unterschiedliche Formen des Lohnarbeiterelends sind mehr oder minder auf unterschiedliche Schichten oder Gruppen der Lohnarbeiter verteilt. Gemeinsam ist der Lohnarbeit jedoch, dass alles Elend in jeder Gestalt die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals zur Ursache hat. 2. Eine der falschen Vorstellungen, die zum Teil auch von Marxisten verbreitet werden und die leicht anhand der Tatsachen widerlegt werden können, ist die Erwartung, dass sich die Lebenslage der Lohnarbeiter immer mehr angleichen würde. Wie man in den Passagen dieses Kapitels sehen kann, sind die Lebenslagen der Lohnarbeiter höchst verschieden. Gemeinsam sind ihnen nur so abstrakte Dinge wie Existenzunsicherheit und Unterworfenheit unter einen fremden Willen und unter die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals. Diese abstrakte Gemeinsamkeit der Lohnarbeit stellt sich anders dar für den, der Arbeit hat, als für den, der arbeitslos ist. Für den, der gesund ist, anders als für den, der krank ist. Für den, dessen Qualifikation vom Kapital gerade nachgefragt wird, anders als für den, dessen Qualifikation nicht gebraucht wird oder der keine Qualifikationen hat. Selbst modernes Elend in der Reproduktion der Lohnarbeit, wie Gesundheitsbedrohung durch BSE, durch Hormonmast oder Castorstrahlung, wirkt sich anders aus auf den, der ein ordentliches Gehalt bezieht, als für den, der sich Biokost nicht leisten kann. 3. Von den Gegnern dieser Theorie, innerhalb wie außerhalb des Marxismus, innerhalb des Marxismus war Eduard Bernstein der Erste, wurde immer wieder behauptet, dieses allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation existiere nicht, weil seine Wirkungen nicht statistisch festgestellt werden können. Diese Behauptung beruht auf einer unwissenschaftlichen Vorstellung der Nachprüfbarkeit von Kräften und ihren Wirkungen. Marx betonte ausdrücklich, dies ist das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Es wird gleich allen anderen Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehört. Was heißt, ein ökonomisches Gesetz wird durch mannigfache Umstände modifiziert? Zum Beispiel kann man die Erdanziehung als die Kraft beschreiben, die alle Körper auf der Erde zum Erdmittelpunkt zieht. Die Existenz dieser Kraft wird nicht bezweifelt, obwohl noch kein Mensch je beobachtet hat, dass tatsächlich ein Körper durch die Erdanziehung zum Mittelpunkt der Erde gelangt ist, weil andere Kräfte, zum Beispiel die feste Erdkruste, der Gravitation entgegenwirken. So wie kein Naturgesetz rein beobachtet werden kann, ebenso wenig kann ein ökonomisches Gesetz rein beobachtet werden, weil es durch mannigfache Umstände modifiziert wird. Diese reine Wirkung wird aber von den Gegnern dieser Theorie unterstellt. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation lässt sich deshalb nicht rein beobachten, weil andere Kräfte, wie zum Beispiel der gewerkschaftliche und politische Klassenkampf, dem entgegenwirken. Was beobachtet werden kann, ist, wie in der Physik, nur eine Kräfteresultante. Die Lage einzelner Teile der Lohnarbeiter oder ihre Lage insgesamt kann sich also zeitweilig verbessern, trotz der Wirkung des allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, genauso wie Berge und Gebirge in die Höhe wachsen können, trotz der Wirkung der Erdanziehungskraft. Wissenschaftlich beweisbar und statistisch nachweisbar ist das Wirken dieses allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation, weil es im Kapitalismus ständig wirkt, wenn auch nicht ständig mit gleicher Kraft. Während die Gegenkräfte nicht ständig und auch nicht ständig mit gleicher Kraft wirken. Man muss also Verhältnisse in einem Land zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit vergleichen, wo die Gegenkräfte gegen dieses Gesetz der Akkumulation ungleich stark wirkten. Zum Beispiel Vorhandensein von Gewerkschaften und Betriebsräten oder nicht, politische Rechte für die Lohnabhängigen oder nicht und so weiter. Dabei zeigt sich ganz klar, dass beim Nachlassen dieser Gegenkräfte gegen das Kapital sich die Lage der Lohnabhängigen verschlechtert.